Sind wir wieder, 45 Minuten Zukunft, der Podcast vom Thünen-Institut zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und in der geht's um etwas, das wir immer dabei haben bei unseren Podcast-Aufzeichnungen, ganz selbstverständlich, das aber noch nie Thema war hier, obwohl es ja die Lebensgrundlage eigentlich ist, Wasser nämlich. Und gieß mir gleich mal was ein oder biete allen mal was an. Wasser ist ja auch in der Landwirtschaft elementar, aber Klimawandel und Extremwetterereignisse führen dazu, dass es nicht mehr überall ausreichend verfügbar ist. Trockenperioden werden vermutlich zunehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist zu viel Wasser. Auch Starkregen und Überflutungen haben wir in den letzten Jahren öfter gesehen. Auch dadurch drohen Ernteverluste und deshalb brauchen wir nachhaltige Strategien zum Wassermanagement. Wie die aussehen können, beziehungsweise welche da schon erprobt werden und mit welchen Ergebnissen, das besprechen wir heute. Und zwar mit Dr. Daniel Hessdörfer. Er beschäftigt sich bei der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau unter anderem mit effizienten Bewässerungssystemen. Und unser zweiter Gast ist Dr. Natalia Stupak. Sie ist Expertin für Klimaanpassung hier am Thünen-Institut und forscht an Wasserspeicherlösungen. Hallo und schön, dass Sie beide Zeit hatten, hierher zu kommen heute. Hallo zusammen.
Na, hallo.
Ich gieße mal Wasser nach, damit wir alle gut vorbereitet sind. Klimawandel hat Auswirkungen auf die Wasserversorgung in der Landwirtschaft. Das hatte ich gerade gesagt. Es gibt mehr Trockenperioden, es gibt mehr Starkregenereignisse. Natalia Stupak, Sie haben an Studien gearbeitet zur Wasserverfügbarkeit in Deutschland. Was sagen denn die aktuellen Daten? Wo gibt es zu viel Wasser? Wo gibt es zu wenig?
Na, die Situation wird sich auf jeden Fall ändern. Es war schon historisch so gesehen, waren in Deutschland ein paar Regionen, die unterversorgt mit blauem und grünem Wasser waren. Das ist zum Beispiel Nordostniedersachsen, im Raum Uelzen. Es ist seit langem bekannt als trockenes Region. Es gibt auch in Brandenburg eher so als trockene Gebiet zu sehen. Und diese Tendenz wird auch weitergehen und neue Regionen werden von Dürreereignissen, Trockenheit betroffen. Es wird aber ungleichmäßig voraussichtlich sein.
Was bedeutet das blaues und grünes Wasser? Ich glaube, das wissen nicht alle.
Grünes Wasser, so gesagt, das ist Niederschlagswasser und blaues Wasser, das ist Grundwasser und Oberflächenwasser. Und es gibt noch graues Wasser, was verarbeitetes Wasser ist, also Prozesswasser oder Abwasser, die gereinigt sind.
Was bedeutet das für die jeweiligen Regionen, dass da mit weniger Wasser zum Teil zu rechnen ist?
Das bedeutet, das müssen die Lösungen und Ansätze erarbeitet werden, wie man Wasserversorgung fortführt. Insbesondere für Landwirtschaft, aber auch Gartenbau ist besonders betroffen, weil ohne Bewässerung geht Produktion von Obst und Gemüse nicht.
Das hat Folgen für die Landwirtschaft. Wie erleben Sie das konkret, Daniel Hessdörfer, im Garten- und Weinbau, die veränderten Klimabedingungen?
Also die veränderten Klimabedingungen, die merken wir im Weinbau, im Gartenbau, in dem gesamten Bereich von den Sonderkulturen extrem stark. Das sind natürlich diese starken Trockenstressjahre in Erinnerung 2015, 18 bis 22, wo wir schon massive Ausfälle hatten, auch von Erntegut letztendlich dann. Also wo man wirklich sehen musste, ohne Bewässerung funktioniert diese Strategie, Gemüseanbau, Obstanbau, Weinanbau nicht mehr so, wie wir es betrieben haben in der Vergangenheit.
Erklären Sie das mal vielleicht für Leute, die da nicht so tief drin sind. Trockenstress oder die Ernteausfälle, wie lässt sich das irgendwie beziffern? Wie muss man sich das Ausmaß vorstellen oder was passiert denn tatsächlich? Also wir wissen alle, wenn wir eine Blume auf der Fensterbank nicht gießen, dann geht die ein. Aber in welchem Ausmaß ist das tatsächlich zu beobachten im Moment schon im Wein- und Gartenbau?
Man muss natürlich auch differenzieren zwischen einjährigen Kulturen und mehrjährigen Kulturen. Bei einer mehrjährigen Kultur wie Obstbau oder Weinbau zum Beispiel, da merken wir im einen Jahr, dass wir weniger Erträge haben, aber vor allen Dingen auch die Folgejahre, dass wir auch weniger Reservestoffe eingelagert haben im Holzkörper. Und das hat auch wieder Folgewirkungen, sei es geringerer Austrieb, schlechterer Austrieb oder auch erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheiten. Das sind alles Folgeerscheinungen von Stresssituationen, sei es Trockenstress oder anderer Stress.
Ich frage mal jetzt ganz platt, vielleicht gibt es eine Antwort darauf. Lässt sich das in Geld ausdrücken? Also was kostet ein trockener Sommer die Weinbauern jetzt in ihrer Region?
Man kann es jetzt nicht auf bare Münze direkt jetzt umwandeln. Aber wir sehen schon, dass zum Beispiel die mittleren Erträge rückläufig geworden sind. Aber das ist ein multifaktorieller Einfluss, denn wir haben zum Beispiel jetzt auch in den letzten Jahren gehabt, mehr Feuchtigkeit, dadurch haben wir mehr Traubenfäulnis gehabt, auch damit mehr Verluste, allein nur durch Traubenfäulnis. Und wie gesagt, Klimawandel darf man nicht nur auf mehr Trockenheit oder höhere Temperaturen umwandeln, sondern es ist schon hier die Summe allen, was zu diesen großen Problemen letztendlich führt.
Die Summe aller heißt auch Starkregenereignisse zum Beispiel.
Genau, also es ist aufgrund der erhöhten Temperaturen haben wir mehr Probleme mit neuen Krankheiten, neuen Schaderregern. Wir haben vor allen Dingen die Problematik mit Starkregenereignissen. Auch in diesem Jahr wieder, in diesem doch feuchten Jahr, hatten wir große Probleme mit Starkregen gehabt. Und das ist natürlich dann gerade im Weinbau ein großes Problem, weil wir diese Kultur vornehmlich im hängigen Gelände betreiben. Und da haben wir natürlich die meisten Probleme mit Starkregen, mit Erosion. Und das hat auch wieder Folgewirkungen für die Eutrophierung der Oberflächengewässer. Also auch hier müssen wir Strategien entwickeln und haben auch schon Strategien entwickelt, wie wir diese nachfolgende Beeinträchtigung auch in den Griff bekommen.
Natalia Stupak, Sie haben ja gerade schon angesprochen, verschiedene Regionen mit verschiedenen Problemen, aber lässt sich das auch so sagen? Also es gibt, können Sie Beispiele dafür geben, in Norddeutschland meinetwegen oder Nordostdeutschland ist eher Trockenheit das Problem, im Südwesten eher Starkregen oder kann man das gar nicht so sagen?
Ich würde sagen, es ist das Risiko oder dieses Problem der Unvorhersehbarkeit, ja, das verstärkt sich zunehmend, so dass wir auch in den Regionen, die vorher trockener waren, können mit Hochwasserereignissen oder Starkregenereignissen rechnen. Und in Regionen, die bisher feucht und gut mit Wasser versorgt waren, plötzlich kommt es zu Trockenheitsereignissen. Und das ist Hauptproblem, dieses Unvorhersehbarkeit und entsprechend Risiko von allen möglichen unerwünschten Ereignissen. Natürlich, was auch noch ein Aspekt, wichtiger Aspekt vielleicht ist, insbesondere für Baumobstanbau, das ist Spätfrost. Ne? Das ist auch ein Problem, der nicht auf Wasser zurückzuführen ist, aber der Implikationen für Wassermanagement hat.
Also da muss ich wirklich dazu sagen, das ist wieder so ein Fakt davon, dass der Klimawandel eben nicht nur bedeutet, wir haben mehr Sommertrockenheit. Denn das ist ein ganz großes Problem, dass natürlich dann die Temperaturen auch im Winter gestiegen sind, im Frühjahr. Über das ganze Jahr sind die Temperaturen gestiegen und das führt natürlich dann auch dazu, dass Kulturen früher in die Vegetationsperiode kommen. Aber gleichzeitig haben wir auch noch die Spätfrostereignisse. Und das mussten wir auch in den letzten Jahren und vornehmlich auch in diesem Jahr erleben, dass wir massive Ausfälle hatten von Spätfrost.
Jetzt wissen wir ja alle im Sommer zum Beispiel, da trinken wir mehr, da gehen wir baden, da bespritzen wir uns, wenn wir einen Garten haben, mit dem Gartenschlauch. Das heißt, so in Privathaushalt kann man irgendwie immer sagen, im Sommer brauchen wir viel Wasser, im Winter wenig. Jetzt habe ich aus Ihren Antworten schon verstanden, durch den Klimawandel kann man nicht mehr so richtig sagen, wann, wo viel Wasser zur Verfügung steht, beziehungsweise zu wenig. In was für einer Art Konkurrenz steht denn da dann vielleicht auch die Landwirtschaft oder der Gartenbau mit halt anderen Wasserverbrauchern?
Ja, es gibt auf jeden Fall Konkurrenzen leider, also diese Interessenkonflikte würden wir sagen, ist keine echte Konflikte, aber Konflikte von Interessen um Wasserressourcen, insbesondere Grundwasser steht im Fokus dabei. Grundwasser ist es die Quelle, Wasserquelle für Trinkwasserversorgung und das ist auch die Hauptwasserquelle der Zeit für Bewässerung in der Landwirtschaft und Gartenbau. Und auch wenn Landwirtschaft nur 3-4, je nach Jahr, je nach Sommer, je nach Wetterbedingungen, Prozent des gesamten Wassernutzung in Anspruch nimmt, genau diese 5-4%, die fallen in den Halbjahr ein, wo Wasser auch für andere Nutzungen in Anspruch genommen wird.
Und das heißt, also zwischen zum Beispiel Privathaushalten oder urbanen Räumen und der Landwirtschaft, gibt es da einen Interessenkonflikt? Gibt es den auch innerhalb von landwirtschaftlichen Bereichen?
Vorweg möchte ich nochmal dazu sagen, dass wir natürlich auch schon die Interessenskonflikte sehr deutlich schon spüren. Vor allen Dingen nördliches Bayern, traditionelle Trockenregion, wo wir schon über viele Jahre hinweg ja schon dieses Problem schon sehen, dass der urbane Raum, also die Wasserversorgung von urbanen Gebieten, natürlich Konkurrenz tritt zur Landwirtschaft, aber gleichzeitig merken wir auch, dass die Industrie natürlich auch Wasser benötigt. Kühlwasser wird hierbei benötigt. Wir brauchen die Schifffahrtsstraßen, um den Transportweg aufrechtzuerhalten. Wir haben erst 2015, 18, die trockenen Jahren gemerkt, dass der Rhein Niedrigwasser hatte. Wir konnten weniger Güter transportieren. Und dann haben wir gemerkt, dass wir plötzlich weniger Mineralölprodukte bei den Tankstellen zur Verfügung hatten. Also auch das sind alles Auswirkungen des Klimawandels. Und all diese Interessenskonflikte spüren wir natürlich dann im Bereich Wasser, Oberflächenwasser, Grundwasser. Und da brauchen wir natürlich dann schon dann hier Strategien, damit wir diese unterschiedlichen Interessen auch erreichen können.
Zu den Strategien frage ich gleich die nächste Frage, aber nochmal innerhalb der Landwirtschaft.
Auch innerhalb der Landwirtschaft haben wir natürlich auch die Interessenskonflikte, natürlich ganz klar. Wir sehen hier vor allen Dingen hier den Gartenbau zum Beispiel. Wir wissen bereits jetzt, ohne Wasser funktioniert kein Gartenbau. Wir brauchen hier eine andere Güte von Wasser, wie es bei anderen Kulturen zum Beispiel. Gartenbau, also Gemüse, das produziert wird, da muss natürlich dann schon eine höhere Güte haben von Wasser, was damit betröpfelt wird. Oder je näher die Kultur zum Boden steht, desto höher muss die Güte sein vom Wasser, was ich verwende.
Das habe ich noch nie. Was bedeutet das, die Güte von Wasser? Muss das weicher sein? Oder was ist denn gutes Wasser im Vergleich zu?
Naja, weiß ich gar nicht. Oberflächenwasser, was zum Beispiel aus Flüssen entnommen wird, da habe ich natürlich dann schon eine mikrobiologische Belastung. Grundwasser hat zum Beispiel eine sehr geringe mikrobiologische Belastung und darauf muss ich eingehen. Und da muss ich natürlich dann auch dann hier Strategien entwickeln, welche Wassergüte steht für eine gewisse Kultur zur Verfügung.
Jetzt sind wir schon mitten in den Strategien. Lassen Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es also im Grunde um eine Art Balance, die man anstrebt. Und zwar, man guckt, wo, in welchen Regionen, in welchen Branchen gibt es unter den gegenwärtigen Umständen sozusagen zu viel Wasser? Wo fehlt es? Wie können wir also schaffen, das zu viele Wasser dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird? Klingt ja eigentlich erstmal nicht so schwer. Wasserspeicherung würde einem da wirklich sofort einfallen. Natalia Stupak, Sie haben ein ganzes Projekt dazu betreut oder betreuen es noch, Lavamat, landwirtschaftliches Wassermanagement in Deutschland. Und Sie haben untersucht, wie Wasser gespeichert werden kann. Wie muss man sich denn so eine Wasserspeicher, die das Ziel haben, eben so eine Balance zu schaffen, wie muss man sich die vorstellen? Wie funktionieren die?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, Wasser zu speichern. Und oberirdische Wasserspeicher ist es nur eine Möglichkeit, an der wir arbeiten. An anderen Forschungsstandorten wird zum Beispiel auch Wasserspeicherung in Grundwasserleitern untersucht oder auch Wasserspeicherung im Boden. Dazu wird bestimmt Daniel Hersdörfer was beitragen können. Und bei uns im Lavamat-Projekt gucken wir auf oberirdische einzelbetriebliche Speicher, sodass man genau diese bereits erwähnte Ungleichmäßigkeit im Niederschlag ausgleichen können, ja, so dass wir aus dem System, also aus Wasserkreislauf, das Wasser dann entnehmen, wenn es zu viel Wasser gibt, also im Winterhalbjahr, können es dann in einem Becken füllen und nutzen dieses Wasser dann zum späteren Zeitpunkt im Sommer für Bewässerung. Dadurch erstmal die Zuverlässigkeit der Bewässerung wird erhöht, sodass die Landwirte das Risiko von Wasserentnahmeeinschränkungen wird reduziert, aber auch Grundwasserressourcen werden entlastet. Ja? Dadurch, dass wir nicht genau zu diesem Zeitpunkt, wo Grundwasserstand ganz niedrig ist, noch zusätzlich Wasser entnehmen. Also das schien für uns eine logische, plausible Option zu sein und deswegen haben wir unser Fokus darauf gelegt. Und in unserem Forschungsprojekt schauen wir auf unterschiedliche Aspekte, sowohl technische Aspekte, wie so ein Wasserspeicher gebaut werden kann, aber auch auf die Umsetzbarkeit, das heißt Wirtschaftlichkeit und auch ein bisschen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Ja, wie muss man den denn bauen? Also sind das große Tanks oder sind das so Pools oder wie muss man sich die vorstellen?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Ausführungen, die in Frage kommen. Also die übliche Variante ist tatsächlich so ein rechteckiges Bassin, so Becken, der abgedichtet ist. Meistens wird Folie, so eine besondere Folie dafür genutzt und ein Pumpwerk, ne, sodass man Wasser füllen und wieder entnehmen kann aus dem Becken. Eigentlich ganz einfaches Prinzip. Je nach Standortbedingungen können noch Grundwassersicherung mitgedacht werden. Also da gibt's viele technische Aspekte. Und natürlich die große Frage ist, wie groß soll das Becken sein?
Wollte ich gerade sagen. Also ist das so gedacht, dass jetzt jeder Landwirtschaftsbetrieb sich so ein Vorratsbecken hinstellt? Das kann ich mir kaum vorstellen. Und noch ein Pumpwerk? Ja. Oder denkt man das auf kommunaler Ebene oder in welchen Dimensionen?
Ja, das ist eine gute Frage. Was wir jetzt sehen nach der Trockenheit 2018, 2019, dass zunehmend Betriebe, vor allem gartenbauliche Betriebe, sich so ein Wasserspeicherbecken bauen. Es ist natürlich nicht so ein großer Trend, aber auf 20, 30 Betriebe sind wir schon durch unsere Recherche gekommen und es werden mehr geben und die tatsächlich versuchen, für sich Wasserressourcen zu sichern, sodass sie gegen Frostnächte oder gegen Trockenheit gesichert, abgesichert sind.
Da wird doch Regenwasser da drin gesammelt in diesen Becken, oder?
Nein, nicht unbedingt. Also diese Option, wir haben unterschiedliche Optionen angeschaut. Zum einen Entnahmen aus Fließgewässer, aus größeren Flüssen. Man nennt es in Hydrologie Fließgewässer erster Ordnung, wie zum Beispiel Donau, Rhein oder Bode hier in Sachsen-Anhalt. Und Fließgewässer, kleinere Flüsse und Bäche und auch Niederschlagsspeicherung haben wir uns auch angeschaut. Wir verzichten grundsätzlich, also rein aus unserer Logik, auf Grundwasserentnahmen. Und diese Option, Niederschlagswasser zu speichern, die ist interessant für die Betriebe, die vielleicht Obst und Gemüse im geschützten Anbau produzieren, das heißt Gewächshäuser, da kann man ganz gut Niederschlagswasser speichern. Wenn wir Niederschlag auffangen wollen, das heißt Oberflächenabfluss, das was wirklich auf dem Ackerland abfließt. Es gibt nur weniger Standorte, die dafür passend sind. Also es müssen besonders schwere Böden sein, die Wasser nicht so viel aufnehmen, sodass Abfluss, Oberflächenabfluss tatsächlich entsteht. Zweitens sind im Vergleich zu den Entnahmen aus Fließgewässern zu kleinen Mengen, die aufgefangen und gespeichert werden können. Und drittens, wir haben ein sehr starkes Zielkonflikt zwischen einerseits Wasserspeicherung und Erosionsschutz, also Bodenschutz. Daher diese Option ist eher nicht zu empfehlen, wenn wir über tatsächlich Anbau im Freiland reden.
Wie stellen Sie eigentlich sicher? Ich überlege jetzt die ganze Zeit, das Wasser in diesen Wasserspeichern, ist das gutes Wasser? So wie wir gerade das klassifiziert hatten?
Es kann sehr wohl gutes Wasser sein. Natürlich, man muss immer unterscheiden und es ist auch ganz wichtig bei der Betrachtung von Speicherung von Wasser aus oberflächlichen Gewässern. Wir wollen ja nur das Wasser entnehmen, wenn wir viel davon zur Verfügung haben. Also im hydrologisch feuchten Jahr, aus dem Grund, dass wir im hydrologisch trockenen Jahr das Wasser nicht aus dem oberflächlichen Gewässer entnehmen müssen. Dass wir eben nicht in diesen Zielkonflikt kommen. Und das bedeutet natürlich Aufbau von Bewässerungsinfrastruktur. Und man sieht es zum Beispiel auch im Weinbau mit diesen kleineren Strukturen. Da kommen wir natürlich dann immer in diese Problematik rein, dass es ein einzelbetrieblicher Invest gar nicht stemmbar ist. Da brauchen wir größere Strukturen durch einen Boden- und Wasserverband zum Beispiel. Also die müssen auch erst gegründet werden. Aber durch diese größere Betrachtung ist es eben möglich, gesamte Areale, gesamte Lagen mit Wasser zu versorgen, das nachhaltig gewonnen wurde, aus nachhaltigen Quellen gewonnen wurde. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Betrachtung, dass wir eben dann Wasser entnehmen aus der Quelle, wenn genug Wasser zur Verfügung steht, also im hydrologisch feuchten Jahr. Und das bedarf natürlich wieder diese Zwischenspeicherung. Diese Zwischenspeicherung gibt es aber noch nicht. Und diese Zwischenspeicherung, das sind technische Becken letztendlich. Das sind Erdwälle mit einer Folie, wie Natalia schon gesagt hat, die werden auch im Sommer leer. Ja, das sind jetzt keine Schwimmbecken, die eine touristische Randerscheinung noch haben dann. Das sind Becken, die werden im Sommer leer. Und das sollen sie auch, denn das Wasser, das soll genutzt werden, um Lebensmittel anzubauen und des Weiteren auch noch. Also diese Becken können auch verwendet werden, um das urbane Grün zu bewässern, also um Parks zu bewässern. Wir haben zunehmend die Probleme, dass sich die Städte in den Sommermonaten aufheizen. Wir pflanzen dagegen, dass wir eben diesen Kühleffekt noch ausnutzen können, pflanzen wir Bäume, Hecken, Sträucher, Grünflächen werden wieder angelegt. Aber wenn diese Grünflächen Trockenstress haben, dann haben wir auch keine Verdunstungskälte mehr und damit haben wir auch keinen Kühleffekt mehr für unsere urbanen Flächen in der Stadt. Daher müssen wir auch zunehmend diese Flächen bewässern und auch für diese Flächen brauchen wir ein nachhaltiges Bewässerungskonzept. Denn wenn wir diese Flächen mit Grundwasser bewässern oder aus Oberflächengewässer entnommen im Hochsommer, ist das auch nicht nachhaltig.
Ja, das wollen wir nicht. Ne? Das haben wir, glaube ich, gerade alle verstanden. Aber diese Becken, wie groß sind die eigentlich? Also gerade wenn sie sich lohnen sollen, zum Beispiel für eine Region, wahrscheinlich sehr groß. Es belegt auch Fläche und vermutlich ist das ja halt auch noch ein Konflikt, ne, den wir noch gar nicht genannt hatten. Also das ist noch ein Interesse möglicherweise, was da entgegensteht, nämlich die Fläche, die diese Wasserspeicherbecken brauchen.
Also nochmal zur Größe des Beckens oder der unterschiedlichen möglichen Becken. Also im Lavamat-Projekt haben wir tatsächlich unterschiedliche Varianten, also 22 Varianten für zwei ausgewählte Standorte angeschaut und auch den Investitionsbedarf ermittelt. Wenn wir über die Größe reden, wir reden über das Gesamtvolumen, aber auch Oberfläche des Beckens und die Tiefe. Ja, man kann Becken schmaler und tiefer bauen oder eher flacher und in die Breite bauen. Ja, da gibt's unterschiedliche Varianten. Und dann, wie groß das Gesamtvolumen sein soll, das ist die Frage, welche Bewässerungssicherheit wir damit erreichen wollen. Und zum Beispiel im Lavamat-Projekt haben wir ermittelt Wasserspeicherungsbedarf je nach Bewässerungssicherheit. Das heißt von 50% bis 95%. Das heißt, wenn ich in den nächsten 50 Jahren sicher sein kann zu 95%, dass ich in jedem Jahr bewässern kann, so wie es quasi bisher war, so wie die Pflanze es braucht, dann muss ich natürlich größeren Volumen auch ungefähr in die Richtung, wie Daniel Hersdörfer es gerade erwähnt hat, also 250.000 Kubikmeter, ungefähr in die Richtung, wie dann je nach Gebietgröße, je nach Kultur und so weiter. Wenn wir aber über kleinere, niedrigere Bewässerungssicherheit reden, dann natürlich können wir auch kleineren Becken bauen. Welchen? Das entscheiden sich Landwirte oder die Verbände und wiederum, je nachdem Flächeverfügbarkeit, was Sie gerade erwähnt haben, Investitionsbedarf. Aber auch, nicht zuletzt, spielen die persönlichen Einstellungen und Wahrnehmung von diesem Klimawandel, Erwartungen eine Rolle. Ja, denke ich, dass so eine Trockenheit 18-19 sich jede 10 Jahre wiederholen wird oder ist es so einmal in 50 Jahre, das spielt auch eine Rolle. Und ob ich auch andere Risikomanagementmaßnahmen am Betrieb habe. Und Flächenverfügbarkeit, ja, das ist, also Flächenkonkurrenzen, ja, das ist auf jeden Fall eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, wenn wir über die Projektergebnisse erzählen. Und es ist immer, muss man sagen, Trade-offs. Man muss sich entscheiden. Und sagen wir so, die Flächenversiegelung durch Wachstum der urbanen Räume ist auch nicht viel kleiner und ich würde sagen deutlich größer. Und da muss man irgendwann sich entscheiden als Gesellschaft und als Politik, wollen wir weiter Lebensmittel in Deutschland produzieren, in welchem Umfang, in welcher Qualität, insbesondere Obst und Gemüse, wollen wir regionales Lebensmittel haben. Oder sollen diese Produktionen in andere Regionen Europas, die vielleicht sogar deutlich trockener sind als Deutschland, verschoben werden?
Die vielleicht nicht so gucken, wo das Wasser herkommt. Und dann
auch das.
Ja.
Zum Thema Flächenkonkurrenz durch diese Speicherbecken muss man aber auch ganz klar dazu sagen, denn eine bewässerte Fläche ist eine effizienter bewirtschaftete Fläche, also die Erträge sind höher durch die Bewässerung und das macht natürlich dann auch wieder ein Potenzial frei für die Speicherbecken natürlich dann. Also jeder Betrieb, ein Gartenbaubetrieb zum Beispiel, ist natürlich dann schon gewillt, eine Fläche herzugeben für den Aufbau eines Speicherbeckens oder eines Boden- und Wasserverbandes. Das ist nicht das Problem, diese Flächen zu bekommen, denn die Landwirte wissen ganz genau, dass sie durch die zusätzliche Bewässerung effizienter wirtschaften können Und das hat natürlich dann auch wieder den wesentlichen Vorteil, dass der Betrieb wirtschaftlicher arbeiten kann.
Das heißt, Landwirtschaft würde allgemein doch effizienter werden durch Bewässerung.
Es wäre so, theoretisch, aber in der Praxis wird es nie so werden. Also wir werden nicht flächendeckend alle, wie Sie sich vorstellen können, ganze Ackerflächen, ganze Anbauflächen tatsächlich bewässern. Das wird so nicht passieren, dass wir an jedem Schlag irgendwelche Bewässerungsinfrastruktur sehen und sehen, wie das Wasser aufs Land, auf die Fläche gebracht wird. So wird es nicht sein. Es werden wieder die Kulturen bewässert, wo die Bewässerung sich lohnt, wo die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Da sind vor allem, wenn wir auf gesamten Produktionsspektrum schauen, da sind schon Bereich Sonderkulturen, Gartenbau. In Ackerbau sind das deutlich weniger Kulturen, wo Bewässerung sich lohnt, wo Bewässerung rentabel sind. In erster Linie kommen Kartoffeln, Produktion, Anbau von Kartoffeln in Frage. Dort wird Bewässerung auch derzeit am meisten angesetzt.
Wo wird man es gar nicht machen zum Beispiel?
Es ist unwahrscheinlich unter den geltenden Rahmenbedingungen, dass die Bewässerungsinfrastruktur beschaffen oder ausgebaut wird für Bewässerung von reinen Getreide-Maisfruchtfolgen.
Warum ist das so?
Also wie gesagt, Bewässerungsinfrastruktur kostet viel Geld. Da ist hoher Investitionsbedarf, jetzt ohne Wasserspeicherung. Ja, reine Bewässerungsinfrastruktur, das heißt entweder Rohre oder Schläuche oder mobile Beregnungsmaschinen. So dass Bewässerungsinfrastruktur sich lohnt, Investitionen in Bewässerungsinfrastruktur sich lohnt, muss der Mehrertrag, also das, was Landwirt durch Bewässerung mehr an Ertrag erzielt, so hoch sein, dass diese Kosten, Zusatzkosten gedeckt sind. Und das ist bei Getreide und Mais, auch ein paar anderen Kulturen, oft Zuckerrüben auch in Frage, so an der Grenze, ist nicht gegeben. Ja, also deswegen bei Ackerbau sind das nur Kartoffeln oder die Fruchtfolgen, wo Kartoffeln auch mit drinne ist, sind, so dass die Investitionskosten tatsächlich durch Kartoffeln, Mehrertrag des Kartoffeln gedeckt werden und die anderen Kulturen können mitbewässert werden, aber tragen diese Kosten nicht. Wenn wir die Fruchtfolgen, also die Reihenfolge der Kulturen, wie sie angebaut werden, so gestalten, dass da nur Getreide und Mais, gegebenenfalls Ölkulturen wie Raps angebaut werden, lohnt sich Bewässerung dort nicht, weil der Mehrertrag zu gering ist, um die hohen Investitionsbedarf zu decken.
Also Bewässerung macht man bei Kulturen, wo es sich lohnt. Wie muss man sich das dann vorstellen, so wie wir vorhin geredet haben, dass ja jetzt nicht ein Bewässerungsbecken pro Landwirtschaftsbetrieb, so wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern dass sich mehrere Betriebe oder Höfe an so eine Wasserspeicheranlage, dass die sich da beteiligen oder angeschlossen sind. Wie funktioniert das dann da? Da wird dann geguckt, was baust du an und du kriegst dann das Wasser, wenn du würdige Kulturen anbaust und du kriegst keins?
So kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich dann dieses Wassermanagement. Wie viel Wasser braucht eine Kultur zusätzlich bei den jeweiligen Witterungsbedingungen? Und daraufhin wird dann die Wassermenge verteilt auf die einzelnen Landwirte. So wird dann schon nachhaltig auch das Wasser verteilt. Denn natürlich haben wir unterschiedliche Wassermengen, die je Kultur benötigt werden. Und darauf wird eingegangen.
Dann baut keiner mehr unwürdige Kulturen an.
Nein, so kann man sich das natürlich nicht vorstellen, denn ich brauche natürlich auch einen Markt, um diese Kulturen dann auch wieder dann zu veräußern.
Also wenn ich einen Hof hätte und ich müsste rechnen, dann würde ich doch sagen, ich brauche das vielleicht, so ein Becken, möchte natürlich meine Investitionen möglichst niedrig halten, dass dann trotzdem noch was da für mich rausspringt. Das heißt, ich versuche den Boden so zu nutzen, dass er das Wasser, was ich habe, möglichst effizient nutzt oder dass ich das Wasser, was ich habe, möglichst effizient nutze. Da kommen wir, glaube ich, in die Richtung Bodenmanagement, mit der Sie sich befassen. Das heißt, als Ergänzung dazu zu bewässern, extra zu bewässern, das Wasser, was da ist, möglichst effizient zu nutzen. Bewässerungssysteme zu schaffen, die auch nachhaltig sind. Und da haben Sie doch Projekte dazu laufen, Daniel Hessdörfer. Die Iphofer Weinberge sind, glaube ich, die bekanntesten. Da machen Sie das schon.
Genau, das Iphofer Bewässerungsprojekt ist letztendlich dann hier das Resultat von dessen, was wir seit vielen Jahren bei uns an der Landesanstalt machen. Denn wir beschäftigen uns nahezu 100% nur noch um Klimawandeladaption. Klimawandeladaption heißt aber nicht einfach nur, wir machen uns Gedanken, wie wir Wasser nachhaltig bekommen, damit wir es mittels Tröpfchenbewässerung ausbringen können, sondern Klimawandeladaption beschäftigt sich grundsätzlich darum, wie kann ich meine Kultur adaptieren an den Klimawandel in Form von bestmöglichen Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen? Wie kann ich meine Kulturmethode dazu bringen, dass ich weniger Wasser benötige? Und erst dann, wenn diese Strategien nicht mehr funktionieren, dann mache ich mich Gedanken um die zusätzliche Besserung.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und wie machen Sie das in den Iphöfer Weinbergen genau?
Im Weinbau hat sich in den letzten Jahren sehr stark durchgesetzt die Begrünung, die Fahrgassenbegrünung. Ich muss sich vorstellen, Weinbau, wir betreiben Weinbau in Hanglagen, da haben wir natürlich dann die meisten Probleme mit Starkregenereignissen. Und grundsätzliches Prinzip basiert darauf, dass wir möglichst die Wasserinfiltration erhöhen, damit möglichst alles Wasser in den Boden infiltrieren kann und kein Wasser oberflächlich abfließt. Das ist schon mal die eine Strategie.
Und das ist was? Wasserinfiltration?
Also Wasserversickerung in den Boden natürlich dann.
Und wie unterstützen die? Unterstützen Sie da? Mit welchen, auf welche Weise? Ich finde das total spannend, deswegen ich möchte es ein bisschen detaillieren, ich möchte es mir vorstellen.
Genau, also zum Beispiel artenreiche Begrünung zum Beispiel. Wir haben hier eine organische Verfestigung des Bodens oder auch die Begrünung, das müssen Sie vorstellen, so ein Halm von einer Begrünung, von seiner Begrünungspflanze fängt die Aufschlagsenergie auf von den Regentropfen. Und damit kann das Wasser natürlich dann auch besser versickern dann zum Beispiel. Oder auch Auflagen zum Beispiel. Es gibt ja auch solch trockene Standorte, wo ich eine Fahrgassenbegrünung gar nicht adaptieren kann. Hier nutzen zum Beispiel Auflagen, Strohauflagen, Rindenmulchauflage, um eben auch hier dafür Sorge zu tragen, dass das Wasser bestmöglich in den Boden infiltrieren kann. Gleichzeitig bietet mir dieser Schutz des Bodens die Möglichkeit, dass der Boden nicht so stark erwärmt, dass die Evaporation möglichst niedrig gehalten wird. Ich habe einen Schutz gegenüber Erosion. Wasser kann infiltrieren, Bodentemperatur. Also wir haben vielfältigste Möglichkeiten, was mir dieses Begrünungsmanagement bieten kann. Und natürlich haben wir aber das große Problem, diese Begrünungspflanzen benötigen auch Wasser. Und daher müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, dass wir nicht nur das Wasser halten, sondern in Extremstandorten natürlich dann auch noch die zusätzliche Bewässerung benötigen. Das ist aber ein ganz wichtiger Faktor, wovon nicht nur die Landwirte profitieren, sondern auch ein gesellschaftlicher Mehrwert natürlich auch bietet. Denn je weniger Erosion ich habe, desto weniger Nährstoffe werden ausgewaschen. Diese Nährstoffe gelangen nicht ins oberflächliche Gewässer oder auch nicht ins Grundwasser. Und dadurch habe ich natürlich einen wesentlichen Vorteil, was mir ein gesamtgesellschaftlicher Beitrag mitbringt, unter anderem.
Welche Rolle spielen eigentlich trockenresistente Kulturen? Hatten Sie auch schon angesprochen, dass die möglicherweise wichtiger werden?
Genau, natürlich, die Rebe ist an sich schon relativ gut trockenstress adaptiert, aber auch hier gibt es noch weitere Möglichkeiten. Wir machen seit vielen Jahren angewandte Forschung zur Testung von trockenstresstoleranteren Unterlagen, also trockenstresstolerante Wurzelwerke. Diese Unterlagen kommen vornehmlich aus trockenen Gebieten, Kalifornien, Australien, Südafrika. Das sind diese Unterlagen seit vielen Jahren in Gebrauch und diese Unterlagen werden auch zunehmend bei uns im Weinbau weiterverwendet, weil sie einfach den wesentlichen Vorteil bieten. Sie haben ein intensiveres Wurzelwerk. Sie können die vorhandenen Wasserreserven besser nutzen. Auch im Obstbau macht man sich zunehmend Gedanken, dass man eben auch hier trockenstresstolerantere Unterlagen mitverwenden kann.
Also so ein Gesamtpaket, um möglichst wassereffizient zu nutzen und dann, wenn es nötig ist, noch welches zusätzlich zur Verfügung zu haben. Was kostet das alles? Und können das Landwirte überhaupt stemmen?
Also der Umstieg zu trockentoleranteren Unterlagen, das kostet jetzt den Landwirt erstmal nichts, wenn er eine neue Anlage anlegen muss. Aufgrund des Alters zum Beispiel. Die alte Anlage war abgängig, das wird eine neue Anlage gepflanzt. Wir haben so eine Umtriebszeit von 20, 30, 40 Jahre. Also das, Sie sehen schon, das ist schon ein größerer Prozess, ein längerer Prozess. Also wir können nicht von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt komplett Klimawandeladaption, weil das Problem besteht natürlich darin, dann hätten wir sehr viele Junganlagen und Junganlagen ist noch ein ganz anderes Problem, dass wir da vermehrte Trockenstressprobleme haben aufgrund des geringeren Wurzelwerkes. Also dieser Prozess Klimawandeladaption, das ist ein sehr langwieriger Prozess, der braucht Zeit und das ist auch das Problem. Der Klimawandel kommt einfach in sehr schnellen Phasen auf uns zu.
Welche Art Investitionen kommen denn da auf Landwirte zu in den nächsten Jahren? Und können die leisten?
Alleine? Nein, würde ich sagen. Also wenn wir jetzt uns nicht auf Gartenbau und Sonderkulturenbereich anschauen, sondern zum Beispiel auf Ackerbau, bereits Bewässerungsinfrastruktur ist zu teuer. Wenn dazu on top kommt nun zum Beispiel noch Wasserspeicherung, dann ist es für viele ackerbaulichen Betrieben ohne Förderung und Unterstützung nicht bezahlbar. Für gartenbauliche Betriebe ist es ein bisschen anders. Zum einen ist da schon bei vielen Bewässerungsinfrastruktur vorhanden und die Deckungsbeiträge, also das heißt die Wirtschaftlichkeit von weiteren Investitionen anders. Trotzdem ist Förderung oft erforderlich, um tatsächlich Umsetzung von technischen Maßnahmen zu ermöglichen. Zwar, wie Daniel Hersdorfer es gerade erwähnt hat, gibt es eine Reihe von pflanzenbaulichen Maßnahmen, die Wasserbedarf und Bewässerungsbedarf von Pflanzen reduzieren können. Die haben aber auch starke Grenzen.
Das Wort ist ja jetzt immer auch schon mal wieder aufgetaucht, Bewässerungsinfrastrukturen. Wie muss man das denn neu denken, beziehungsweise was für politische Anreize oder Rahmenbedingungen fehlen denn noch oder bräuchte es, um solche Infrastrukturen zu etablieren? Also das ist ja wirklich was, das denke ich ist jetzt klar geworden, Bewässerung ist ja wirklich was man nicht bezogen auf einen Landwirtschaftsbetrieb denken braucht, sondern das muss größer sein.
Nee, nachdem, welche Betriebe wir uns anschauen. Ne? Wenn wir uns auf die neuen Bundesländer schauen mit größeren Betrieben, es kann sein, dass tatsächlich ein Betrieb hat eigene Bewässerungssystem. Wenn wir auf kleinen strukturierten Regionen eher im Südwesten Deutschlands gucken, dann natürlich eher so gemeinschaftliche, gemeinsame Infrastrukturen in Frage kommen, würde ich sagen. Und was die Rahmenbedingungen angeht, sagen wir so, es gibt viele. Also technischer Fortschritt und Innovation ist da, ja, wie es zum Umsetzung kommt.
Genau.
Das ist die große Frage, ja. Wie fördert man zum Beispiel Umstellung auf wassereffizienteren Bewässerungsinfrastrukturen? Wie kann die Umstellung stattfinden zu digitaler Bewässerungssteuerung und zu diesen Entscheidungshilfe? Dazu gibt's auch viel Innovation vorhanden. Also wie kann man Betriebe dazu bewegen oder Betriebsverbände dazu bewegen, mehr solche Technologien umzusetzen.
Sie haben das ja, glaube ich, schon zum Teil in Angriff genommen, ne? In Ihrer Region. Vielleicht können Sie dazu was sagen, wie man das macht. Wie macht man es denn?
Also man muss ja dazu sagen, exemplarisch jetzt von Sonderkulturbereich, Obstbau ist oder Weinbau hier, haben wir ja nahezu 100% Tropfbewässerung. Also wir bewässern ja schon sehr ressourcenschonend unsere Kulturen. Natürlich muss man dazu sagen, der Aufwand, der betrieben werden muss, der ist schon groß für eine zusätzliche Bewässerung. Also jeder Landwirt wäre froh, wenn er nicht bewässern müsste, weil der Aufwand schon sehr groß ist. Und natürlich ist es wesentlich einfacher, es würde einfach genug Regen von oben kommen und so wäre natürlich sehr viel Zeit gespart. Aber grundsätzlich gilt auch, die Landwirte bestmöglich zu unterstützen bei der Bewässerung. Zur Verfügung stellen von einer Bewässerungsinfrastruktur. Also auch jede Bewässerung kann nur nachhaltig sein, wenn die Wasserquelle auch nachhaltig ist. Tropfbewässerung ist das Thema. Aber natürlich dann auch die Bewässerungssteuerung. Also wir haben jetzt schon die Möglichkeit, dass wir digital den Wasserhaushalt von verschiedensten Rebanlagen messen können und damit natürlich dann auch dann direkt den Winzer unterstützen können. Jetzt wäre es Zeit zu bewässern. Digitales Wasserhaushaltsmodell. Ich bekomme über mein Smartphone die Meldung. Jetzt habe ich eine Unterschreitung des Bewässerungsschwellenwertes und jetzt wäre die Möglichkeit zu bewässern oder jetzt wäre es sinnvoll aufgrund von objektiver Betrachtungsweise. Gleichzeitig ist das auch noch ein Nachweis für die Wasserwirtschaft. Ja, ich hatte den Bedarf zu bewässern und natürlich dann auch noch die notwendige Dokumentation, wie viel Wasser wurde für den jeweiligen Schlag verwendet. Also so stellt man sich Bewässerung in der Zukunft vor.
So stellt man sich es vor oder so machen Sie es schon?
So machen wir es bei uns am Institut. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, dass wir vollkommen digital sind. Wir an der Landesanstalt, wir haben 24 Hektar Weinbaufläche, davon sind 75% schon bewässert. Und wir machen nicht mehr Hahn auf, Hahn zu, sondern das geht komplett digital.
Ja, aber also
und die Technik ist da.
Die Technik ist da, das sagte ja Frau Stupak auch gerade. Ja. Aber was hindert die Technik denn, aufs Feld gebracht zu werden?
Es hindert einfach, weil wir haben keine vorhandene Infrastruktur. Ich kann nur eine Bewässerung digitalisieren, wenn ich eine vorhandene Bewässerungsinfrastruktur habe. Und das haben wir nur in den geringsten Fällen. Und daher sehen wir sehr häufig diesen Wildwuchs an Bewässerung. Ich muss meinen Tankwagen befüllen an einer teilweise fraglichen Quelle, Grundwasser oder Wasser direkt aus dem Fluss in den Hochsommer gepumpt und fahre mein Wasser zum Feld hin und bewässere damit mein Feld. Das kostet viel zu viel Zeit.
Ja, das klingt auch ganz, ganz undigital.
Oh, um Gottes Willen. Und daher machen wir uns natürlich dann die Gedanken, wie können wir nachhaltige Bewässerungsinfrastruktur aufbauen? Und diese Bewässerungsinfrastruktur, die dient dazu, dass wir nachhaltige Quellen haben, dass wir effizienter mit Wasser umgehen und dass das Ganze auch natürlich dann auch plausibel und transparent wird.
Und wenn Sie das jetzt vorstellen, ich finde, das klingt total plausibel. Sie stellen das den Landwirten vor oder den Gartenbauern und den Politikern und dann sagen die, was?
Ja, also es hat Früchte auf jeden Fall.
Okay.
Wir haben ein Pilotförderprogramm vom Bayerischen Staat, vom Umweltministerium, nicht vom Landwirtschaftsministerium, sondern vom Umweltministerium. 4 Pilotprojekte werden gefördert, unter anderem 3 Bewässerungsprojekte im Weinbau, dieses Iphofener Projekt zum Beispiel. Das dient dem Aufbau einer nachhaltigen Bewässerungsinfrastruktur, damit wir eben nicht Grundwasser oder Wasser aus den Flüssen entziehen im Hochsommermonaten, sondern eben nachhaltig das Wasser zur Verfügung stellen. Und daher eben auch der Hintergedanke vom Umweltministerium, von der Wasserwirtschaft, dass eben die Wasserquellen geschont werden in den sensiblen Zeiten.
Ja, also diese Frage ist natürlich ganz groß. Wie kriegt man technologischen Fortschritt und Innovationen in die Breite? Ja, und was wir sehen, wenn wir uns in einen Landwirtin versetzen, ja, da sind so viele Aspekte, die betrachtet werden müssen. Es muss entschieden werden, was ich produziere, in welchem Umfang, wie viel Wasser ich dafür brauche. Man muss es ungefähr einschätzen können. Wo soll dieses Wasser kommen? Wie kann ich Wasserbedarf reduzieren? Ja, welche andere Maßnahmen kommen in Frage? Pflanzenbauliche Maßnahmen. Wie kann ich mehr Wasser im Boden speichern? Da sind so viele Fragen, dass für ein Landwirt ist es zu überfordert. Zusätzlich zu allen anderen Aufgaben und Auflagen, die sie zu erfüllen haben. Das ist wirklich ein neues, also relativ neues Thema. Oder sagen wir so, Thema ist alt. Aber die Herausforderungen durch Klimawandel sind neu. Und sich damit auseinanderzusetzen und wirklich nachhaltige Entscheidungen zu treffen, das ist sehr, sehr schwierig. Dazu sollen wir auch berücksichtigen, dass diese Kombinationen von unterschiedlichen Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, sollen standortspezifisch und auch betriebsindividuell sein. Und das führt wozu? Das führt uns dazu, dass betriebliche Beratung, also Wassermanagementberatung, soll deutlich stärker ausgebaut werden. Also derzeit ist diese Beratung im Bereich Wassermanagement schaut überwiegend auf einzelne Aspekte des gesamten Themenkomplexes. Entweder effiziente Bewässerung oder überhaupt Bewässerung, wo dieses anzusetzen ist oder nicht. Weitere Aspekte oder dieses komplexe Perspektive auf das ganze Wassermanagement, auf das ganze Thema ist eher selten. Und da muss auf jeden Fall noch investiert werden, um die Landwirte bei diesen Entscheidungen zu unterstützen.
Und genau da setzt eben auch unser Projekt auf, denn Vergleich zum Beispiel Pflanzenschutz. Wir haben ja jetzt schon die Pflanzenschutzberatung seit vielen Jahren, wo wir im Hintergrund Modellierungsprogramme haben, aufgrund der Witterung, Niederschlag, Feuchteperiode, Dunkelperiode. Also wir wissen ganz genau, wie sich unser Schadpilz zum Beispiel verhält. Und wir können daraufhin unsere Landwirte beraten, jetzt müsst ihr Pflanzenschutz betreiben, bevor die Inkubationszeit abläuft, bevor die Krankheit ausbricht. Und genau so stellt man sich eben auch dann eine effiziente Wasserberatung vor, dass wir im Hintergrund unsere Wasserhaushaltsmodelle laufen haben und beraten aufgrund dessen unsere Landwirte, jetzt wäre es Zeit, bei der und der Kultur zu bewässern. Darauf basiert diese angewandte Forschung, darauf basieren diese Forschungsprojekte, damit wir eben Möglichkeiten entwickeln, um unsere Landwirte zu unterstützen, bestmöglich und nachhaltig mit dem Wasser umzugehen.
Das waren Daniel Hessdörfer und Natalia Stupak mit ihren Versionen jetzt gerade, wie es sein könnte, wenn alles ideal laufen würde. Aber noch ist es nicht so. Welche rechtlichen und politischen Hürden müssen denn noch überwunden werden, damit das tatsächlich alles in die Praxis kommen kann, was Sie gerade geschildert haben, Herr Hessdörfer, oder was Sie, woran Sie forschen, Frau Stupak?
Ja, also ich kann ein bisschen aus der Perspektive der Bundebene ein paar Wörter vielleicht dazu sagen. Also es gibt schon rechtliche Instrumente, die Landwirtschaft und Gartenbau unterstützen sollen und wollen bei dieser Umstellung und Anpassung an den Klimawandel. Also ein der wichtigsten politischen Instrumente, das ist die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung, die im März letztes Jahres vom Kabinett beschlossen wurde und gerade in Umsetzung einzelner Aktionen geht. Und da sind die Grundsteine natürlich schon hingelegt, dass die Wassernutzung auch in Landwirtschaft nachhaltiger und effizienter gestaltet wird. Inwieweit das dann gelingt, hängt tatsächlich davon ab, welche Richtung die Umsetzung einzelner Aktionen nimmt. Unsere Vision wäre, dass natürlich vorab sollen keine Maßnahmen verboten oder priorisiert werden. Es soll alles grundsätzlich zugelassen werden, aber das Potenzial und Auswirkungen einzelner Maßnahmen, auch Umsetzbarkeit, sollen standortspezifisch überprüft werden. Also zum Beispiel, es sollen nicht nur pflanzenbauliche Maßnahmen bevorzugt werden, sondern technische Lösungen sollen auch ermöglicht werden. Das ist ein Punkt. Ein nächster Punkt ist natürlich, wenn wir über die vorgesehenen Priorisierungsentscheidungen reden, darf natürlich Landwirtschaft und Gartenbau aus unserer Perspektive nicht auf den letzten Platz rücken, wenn es um Wasserversorgung und Aufteilung von Wassernutzungen geht, weil wir haben natürlich nicht nur ein politisches Ziel, Wasser nachhaltig zu bewirtschaften, wir haben auch andere politische Ziele und deren Vereinbarkeit muss gegeben werden. Zum Beispiel die Ernährungsstrategie, ein der strategischen Ziele dort, ist Verbesserung des Zugangs der Bevölkerung zu regionalen und frisch produzierten Obst und Gemüse.
Ja. Und da steckt jetzt Daniel Hessdörfer nochmal ein, denn wir entscheiden letztlich auch alle mit, ob wir regional einkaufen und gut bewässert.
Genau, das ist durch diese gesamtgesellschaftliche Frage. Wollen wir regional erzeugte Lebensmittel haben unter standardisierten Bedingungen, die wir auch sehr einfach auch kontrollieren können? Oder wollen wir Lebensmittel, die teilweise günstiger produziert werden können, günstiger angeboten werden können, aber wo wir natürlich dann nicht wissen, unter welchen Standards sie produziert werden und wo die Wasserquellen letztendlich dann hergekommen sind? Ja, was sind dann die Probleme dort? Verlagern wir einfach nur das Wasserproblem in Gebiete, die wir nicht kennen, die wir nicht sehen? Das ist natürlich dann die Frage, die wir nicht in dieser Runde entscheiden können. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage.
Das war 45 Minuten Zukunft. Der Podcast des Thünen-Instituts, diesmal zur Frage, wie Landwirtschaft und Gartenbau ihren Wasserbedarf managen. Vor dem Hintergrund, dass einerseits Starkregen und andererseits Dürren in Zukunft sehr wahrscheinlich zum neuen Normal gehören werden. Ganz herzlichen Dank an unsere Gäste für ihre Einblicke. Dr. Daniel Hessdörfer von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und Dr. Natalia Stupak, Expertin für Klimaanpassung vom Thünen-Institut. Wie immer natürlich auch Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt den Podcast gern weiter, abonniert ihn, wenn er euch gefallen hat. Wir freuen uns und hört doch auch mal in die anderen Folgen rein. Wie steht's um Landwirtschaft und Klimaschutz, um Biobauernhöfe und Küstenfischerei, Aale und Insekten, das haben wir alles schon besprochen. Und das waren nur ein paar Beispiele von 45 Minuten Zukunft in ländlichen Räumen, Wald und Fischerei auf thünen.de und überall, wo es Podcasts gibt.